بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين على آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يديها همسات الإيمان ومع همسة بعنوان الطاعة والمعصية. في البداية أشكر لأخي وولدي برهان، بارك الله فيه، على هذه المحاضرة القيمة التي تكلم فيها عن قول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فما أحوج الأمة إلى الصبر، وما أحوجها إلى العبودية الحق لله رب العالمين. وعرج بكم على مفهوم الصبر وأنواع الصبر، وكانت محاضرة قيمة تحتاج منا إلى وقفات، لذا أردت أن أقف بين يدي هذه الهمسة والتي هي بعنوان الطاعة والمعصية. وفي دقائق إن شاء الله معدودة ولن أطيل، أرجو ذلك. وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمسلوك بيض الله dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Zuallererst danken wir unserem Bruder Burhan für diesen hervorragenden Vortrag, aus dem man reichlich Vorzüge entnehmen kann. Ein Vortrag, in dem er über den Vers gesprochen hat, in dem Allah azawajal sagt: und übt euch in Geduld und Standhaftigkeit. Eine Thematik oder ein Thema, das von sehr, sehr hoher Erforderlichkeit ist für jeden Muslim. Deswegen möchte der Sheikh daran anknüpfen und mit uns kurz über ein ähnliches Thema reden, was auch eine gewisse Art der Geduld braucht, und zwar mit der Überschrift der Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, die Dienerschaft, Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und die Ungehorsamkeit, / die Sünde. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ikhwat al-Iman al-Islam, al-Mar'u fi hadhi al-hayat al-dunya يمر بين أحوال أربعة: بين طاعة أو معصية، بين نعمة أو بلية. هذه الأحوال التي نمر بها جميعا، يا إما تكون في طاعة، يا إما تكون في معصية، يا إما تكون في نعمة، يا إما تكون في بلية. والعجيب أن المرأة أحيانا قد تجتمع فيه الأحوال الأربعة في وقت واحد، يكون في طاعة وفي معصية ويكون في نعمة ويكون في بلية. كيف ذلك؟ طبعا كلكم يعلم أن الطاعة فضل من الله تعالى وتوفيق لعبده، هذا التوفيق من أعظم وأجل النعم. يبقى اللي في طاعة في نعمة، يبقى اجتمع في الحالتين عندما يطيع الرب جل جلاله. نيجي للمعصية، لا شك أن المعصية تتكون من شقين أيضا: الذنب والمصيبة. فمن عصى في بلية، في مصيبة. فكيف تجتمع الحالات الأربعة في وقت واحد؟ أضرب لكم مثالا: حضرتك الآن خرجت من بيتك لصلاة العشاء في جماعة، ثم لحضور درس العلم، فدي بنسميها إيه؟ طاعة ولا معصية؟
طاعة.
طاعة. طب كلام جميل، من وفقك لها؟ الله. أعطاك صحة، أعطاك مال تتحرك به، اللي عنده سيارة، اللي ركب تسوق القطار أو اللي ركب الحافلة، أو له صديق عنده سيارة جابه معاه، فدي كلها توفيق من ربنا عز وجل. يبقى حضرتك لما أطعت ربنا لازم تشكر النعمة دي، لأن الذي وفقك هو الله، فاجتمعت فيك الحالتين أو الحالتان الطاعة والنعمة. كلام جميل. وأنا في الطاعة دي بدأت مثلا جالس، فاللي جنبي ذكر سين من الناس غير موجود بيننا وبدأ يتكلم عنه باسم بنسميها غيبة، ولا أنتوا عندكم تعريف آخر للغيبة؟ الغيبة أن تذكر أخاك في غيبته بشيء يكرهه حتى وإن كان فيه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا الواد خليل ده حبيبي ده اللي قاعد هناك ده، من صفاته أنه بيغضب بسرعة، ماشي كده؟ طيب هو مش موجود معانا فذكر خليل ده بيغضب، هي دي غيبة. ايه ده يا عم الشيخ، ده هو فعلا بيغضب. ايوه، لكن انا اتكلمت عنه امتى؟ في غيبته، وقلت صفه موجوده فيه. هو يتضايق لو سمعني بقولها، صح؟ لا شك، حتى لو كان بيغضب او كان عصبي ما يحبش حد يقول عنه ان هو ايه، غضوب او عصبي، الا اذا كنت انا بيني وبينه وعايز انصحه اقول له خليه انت فيك صفه الغضب بلاش تغضب، يقبلها مني اسمها نصيحه بيني وبينه. انما ان انا اتكلم عنه في غيابه نسميها ايه؟ غيبة. اوعى تقول لي بقى مش عارف ايه واصل وفصل، الكلام ده كله تلبيس من الشيطان. غيبة غيبة، النبي قال الكلام ده، قال اياكم والغيبة. الصحابة عايزين يعرفوا ايه معنى الغيبة، قالوا وما الغيبة يا رسول الله؟ قال ذكرك اخاك بما يكره. ادي حدها، ذكرك ايش؟ اخاك يعني المسلم بما يكره. فالصحابة ارادوا مزيد بيان، ان انا ممكن اذكر صفة موجودة فيه هل اكون مغتاب؟ فقالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، زي ما ضربتكم المثال الآن مع خليل في صفة إيش؟ الغضب مثلا، هي مش موجودة فيه، ده أنا بضرب مثال يعني. أنت تقول لك الله وخليل بيغضب، ما بيغضبش خالص، عشان كده بنشوفوش كثيرا يعني، غير كل سنة مرة. فالمهم أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني الصفة موجودة في اللي أنا قلتها، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أو كما قال النبي. البهتان بقى يعني الكذب، يعني خليل ما بيغضبش وأنا أروح لجئ له صفة الغضب، ماشي كده؟ يبقى أنا عملت إيه؟ أنا كذبت وألصقت به ما ليس فيه، فدي أشد من الغيبة. يعني الغيبة شيء إنك تذكر شيء موجود فيه خلاص كده، والبهتان إنك تكذب عليه وتجيب له صفة غير موجودة فيه، ده أعظم جرما طبعا. يبقى الآن وانت جاي في طاعة والحمد لله كنت في نعمة، اتحولت الطاعة المعصية بالغيبة، انك ذكرت انسانا في غيبته بما يكره وان كان فيه. ولما وقعت في الغيبة حضرتك، يعني وقعت في المعصية، بقيت في بلية، بقيت في مصيبة سودة على دماغك، بعد ما كنت ما شاء الله في زمرة الطيبين الصالحين والملائكة بتستغفر لك و و و، ايه اللي غيرك؟ هي دي المشكلة. علشان كده كثيرا ما أقول لك تذكر قول ربك دائما من جاء بالحسنة. في يوم القيامة مش هيقول لك من عمل حسنة، لك من جاء بالحسنة. هل أنت حسناتك اللي أنت عملتها في الدنيا حافظت عليها ولا لا؟ ولا ضيعتها بالذنوب؟ ولا ضيعتها بالمعصية؟ دي المشكلة. مثال آخر، حضرتك رحت تزور مريض، يبقى أنت في طاعة، وسبعون ألف ملك يستغفرون لك حتى ترجع إلى بيتك، الله أكبر، يبقى في نعمة عظيمة جدا. تروح حضرتك عند المريض تبدأ تفعل فعلا فيه معصية، ماشي كده؟ زي ما قلنا ضرب المثال الغيبة، الراجل مريض المفروض يعني تذكره بالله وتخفف عنه، تروح تشيله الهم وتقعه في معصية وتبدأ تتكلم عن الناس معاه أو كذا، وما سمعتش اللي حصل واللي جرى. يا عم هو مش عايز يسمع اللي جرى، الراجل نايم على الفراش تعبان عايز ياخد الدواء، ليه تجيب له مرض على مرضه وإلا على علله؟ المفترض تخفف عنه، لا روحنا كمان وأعناف معصية وأعناف الذنوب. دي المشكلة الخطيرة جدا. يبقى أنا عايز أقول لك انتبه، أنت ما دمت في طاعة أنت في نعمة، أنت إذا اقترفت المعصية أنت في بلية، ولك أن تختار. وهذه بداية حول قضية الطاعة والمعصية، إزاي أكون في نعمة وازاي اكون في البلية؟ انت اللي بايديك بتكتب صحيفة اعمالك فانتبه. نعم
liebe Geschwister, wir beginnen damit, يعني wie wir in der Einführung erwähnt haben, dass sich hier um das Thema dreht, يعني Ungehorsam und Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte wissen, der Mensch durchlebt in der Dunya يعني vier Stationen oder vier Zustände, die er sozusagen durchleben kann, oder vier Zuständen, in denen er sich befinden kann. Und zwar ist dies einmal Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und das zweite ist Ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und das dritte ist in einer Gabe zu sein, und das vierte ist yani eine, in einer Katastrophe oder in eine Katastrophe zu gelangen. Ja, wir erwähnen nochmal vier Zustände, die der Muslim yani in seinem Leben oder in seinem Alltag sozusagen durchlebt. Das ist einmal, entweder ist er gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und entweder ist er ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und entweder lebt er in einer Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, oder er lebt in einer Katastrophe von Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte erwähnen, liebe Geschwister, diese Zustände, so unterschiedlich sie auch sein mögen, ja, und trotzdem ist es so wahrscheinlich, dass alle vier Zustände in einem Moment vorkommen. Ja, wir haben erwähnt, sie scheinen ja immer das Gegenteil zu sein. Ja, Gehorsam, Ungehorsam oder Gabe und Katastrophe sozusagen. Ja, vier Dinge, die sehr, sehr unterschiedlich voneinander sind, aber trotzdem können sie in einem Zustand eines Menschen in einem Moment, ja, in einem Zustand können alle vier vorhanden sein. Und zwar geben wir inshallah ein Beispiel, damit natürlich auch diese Sache etwas näher verdeutlicht wird. Jeder von uns ist heute mit der Absicht hier hingekommen, oder hoffen wir, dass jeder die reine Absicht hatte, dass er beispielsweise das Gemeinschaftsgebet verrichtet, das Scheigebet in der Gemeinschaft, und danach dem Unterricht von unserem Bruder Burhan zuhört, und danach hat er die Absicht, eventuell noch vom Sheikh zu hören und ein bisschen in der Moschee zu bleiben und so weiter und so fort. Yani, er ist hierher gekommen mit diesen Absichten. Unter welchen von diesen vier Punkten kann man diese Tat jetzt einstufen? Ist es Gehorsam oder Ungehorsam? Ja, ist es Gabe oder ist es Sünde? Und es führt kein Weg daran vorbei, dass es auf jeden Fall eine Art des Gehorsams ist. Eine Art der Ta'a. Eine Art der Ta'a. Eine Art der Unterwerfung des Gehorsams zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und ebenfalls sollte der Muslim, und das ist ebenfalls etwas sehr, sehr Wichtiges bei dem Vollziehen der Taten, wenn er eine Tat vollzieht, dass er sich bewusst wird, dass es Allah subhanahu wa ta'ala ist, der ihm den Erfolg dazu verliehen hat, dass er überhaupt diese Tat vollziehen kann. Und dann ist er hierher gekommen mit dieser reinen Absicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm yani diese Art des Gehorsams, er hat ihm die Möglichkeit gegeben, diese Art des Gehorsams zu vollziehen. Und kein Zweifel darüber, dass diese Art des Gehorsams ebenfalls eine Gabe ist für den Menschen. Das heißt, er ist hierher gekommen, er hat den Zustand des Gehorsams und den Zustand der Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala, dass er ihm überhaupt diesen Erfolg gegeben hat. Jetzt kann er sich aber diese Tat kaputt machen, indem er, wie wir erwähnt haben, er ist hierher gekommen mit der Absicht des Gehorsams und die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sitzt aber rechts oder links von ihm ein Bruder, der es ja nicht leicht hat zu lästern. Und dann kommen sie beide sozusagen in das Lästern. Ja, und das ist natürlich, was ist das Lästern? Es ist ja kein Gehorsam, sondern es ist definitiv eine Sünde. Und aus dieser Sünde resultiert im Endeffekt diese Katastrophe, dass er diese Sünde vollzogen hat. Denn die Sünde, liebe Geschwister, ist nicht nur schlimm an sich, sondern das Schlimme an einer Sünde ist, dass es eine Katastrophe mit sich bringt. Das Schlimme an einer Sünde, egal wie die Sünde ist, dass es eine Art der Katastrophe mit sich bringt. Und das ist der, wie der Sheikh erwähnt hat, beispielsweise kommt in die Moschee und findet jemand vor, der über den Bruder Khalil redet und sagt zu ihm, ja, Khalil hat diese und diese Eigenschaft an sich. Und hier ist ganz, ganz wichtig, weil viele Geschwister haben das falsche Verständnis bezüglich dem Lästern. Ja, viele Geschwister haben das falsche Verständnis bezüglich dem Lästern, und dass sie sagen, Lästern ist einfach nur, wenn ich über diesen Bruder rede und beispielsweise über ihn lüge oder ähnliches. Aber der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wurde über Al-Riba gefragt. Ja, er hat gesagt, wisst ihr, was Al-Riba ist? Und dann hat er gesagt, Al-Riba ist eine Eigenschaft deines Bruders zu erwähnen, was er nicht, selbst nicht mag. Ja, beispielsweise, auch wenn der Bruder Khalil, ja, den benutzen wir jetzt mal, auch wenn der Bruder Khalil diese Eigenschaft an sich hat, egal wie sie auch immer ist, ja, er hat sie 100% an sich. Ja, aber trotzdem ist es mir nicht... Er konnte sich nicht mehr halten. Aber trotzdem ist es mir nicht erlaubt, diese Eigenschaft von diesem Bruder zu erwähnen. Ja, es ist mir nicht erlaubt, diese Eigenschaft von ihm zu erwähnen. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihnen gesagt, den Sahaben,
das Erwähnen deines Bruders mit einer Eigenschaft, was er nicht mag. Dann wollten die Sahaba das Ganze etwas näher erläutert bekommen. Dann haben gesagt, ja, o Gesandter Allahs, was ist, wenn diese Eigenschaft in diesem Bruder wirklich vorhanden ist? Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam geantwortet und hat gesagt, wenn diese Eigenschaft in ihm ist, dann ist es die Lästerei. Und wenn diese Eigenschaft nicht in ihm ist, dann hast du ihn sozusagen eine Sache bezichtigt. Eine Lüge. Ja? Also sieht man, liebe Geschwister, du bist hierher gekommen mit der Absicht, Gehorsam zu leisten, Gabe von Allah subhanahu wa ta'ala. Im Endeffekt hast du alle vier Dinge gehabt. Gehorsam, Gabe, Sünde und die Katastrophe durchlebt. Und ebenfalls, wie der Sheikh erwähnt, ein Beispiel, wenn du einen Kranken besuchen gehst, ja, der im Krankenbett liegt oder ähnliches, und du gehst zu ihm, es ist ebenfalls eine Gabe. Ja, guck mal, 70.000 Engel, die Dua für dich machen und für dich um Vergebung bitten. Ja, und du kommst hier hin und dann fängst du auf einmal mit ihm an zu reden. Ja, hast du nicht gesehen, der Bruder so und so, hast du gehört, was der gesagt hat und so weiter und so fort. Ja, und so kommt man dann auch wieder ins Lästern. Das heißt, so macht man sich seine eigene Tat kaputt. Deswegen sehen wir, dass es bewunderlich ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, wenn er über die gute Tat spricht, dann sagt er über den jüngsten Tag und derjenige, der mit einer guten Tat kommt. Und hier sagen die Gelehrten, es gibt einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen einem, der mit einer guten Tat kommt und einer, der eine gute Tat vollzieht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht um denjenigen, der eine gute Tat vollzieht. Denn das Vollziehen an sich reicht nicht aus. Nach dem Vollziehen musst du ebenfalls diese Tat schützen. Deswegen sagt Allah, also derjenige, der mit einer guten Tat kommt, das heißt, er hat diese gute Tat vollzogen, hat diese gute Tat geschützt und dann ist er mit dieser guten Tat zu Allah subhanahu wa ta'ala gekommen.
الطاعة تقود إلى كل بر وإلى كل خير والمعصية تقود إلى الفجور وإلى كل شر. الطاعة ينال بها الإنسان حياة طيبة في الدنيا ونعيما في الآخرة. المعصية يحصل من خلالها الإنسان الضنك في الحياة الدنيا ويتوعد بالعذاب في الآخرة. أمر خطير جدا. الطائع الله يدافع عنه، الله يؤيده، الله ينصره. العاصي الله يخذله ويتركه لهواه. أمر خطير جدا لازم تخلي بالك منه. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إمام الموحدين وسيد الطائعين وسيد المتوكلين على الله رب العالمين، في 23 سنة بنى أمة. كان بدأ بحر وعبد، والعبرة ليست بنقص البداية ولكن بكمال النهاية. قبل موته جاء للحج على رأس أكثر من 120 ألف صحابي. ليه؟ الطاعة. الطاعة عزة. الطاعة يا جماعة قوة. الطاعة نصر. الطاعة تمكين. بلال بن رباح في مكة المكرمة من أجل الإسلام عذب ونكل به، كان يضرب ويهان ويجرد من ثيابه ويوضع الحجر على صدره على بطحاء مكة في الرمال المحرقة ويقول أحد أحد. ثابت طائع لله عز وجل. أعتقه الله عز وجل على يد الصديق رضي الله عنه وارضاه، اشتراه واعتقه لله عز وجل. ومرت الايام وهاجر مع النبي العدنان الى المدينه، وفي العام الثامن من الهجره اتى النبي فاتحا الى مكه. اليوم فتح، انتصر النبي، انتصر الاسلام، انتصر اهل الطاعه. اهل الشرك فين؟ اهل العناد فين؟ الذين اجرموا في حق النبي واصحابه فين هم؟ جاءوا صاغرين. الله اكبر، ايه ده؟ ايه اللي ذلهم؟ المعصيه. إيه اللي ذلهم؟ الشرك، البعد عن الله. إيه اللي أعز النبي؟ الطاعة. إيه اللي أعز الصحابة؟ الطاعة. اليوم جاءوا صاغرين، نعم، إنها الطاعة والمعصية. هنا يقول النبي أين بلال بن رباح؟ اصعد يا بلال، اصعد، أيوة، اصعد فوق الكعبة. لماذا؟ ارفع النداء الله أكبر. إيه الجمال ده؟ آه، عشان يقول لك إن الطاعة عزة. بلال بالأمس مكة شهدت عذابه والتنكيل به من الكفار، وكان ثابت على الإيمان. الآن نفس الرمال التي شهدت عذابك وتعذيبك يا بلال تشهد عزتك ونصرتك. اصعد فوق الكعبة وقل الله أكبر. نعم، هكذا الطاعة تفعل وتصنع بأصحابه. أبو جهل حارب الدين، حارب النبي الأمين، وحارب الصحابة ونكل بهم، وكان سيدا في مكة، كان زعيما في مكة. طيب المقال إيه؟ في يوم بدر يقتل شر قتلة. ده مش بس كده، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل اللي كان أبو جهل بيعيره ويسخى منه يقول له يا رواعي الغنم، اليوم أين ابن مسعود؟ يصعد على صدر أبي جهل. إيه الصعود العجيب ده؟ آه، إنها الطاعة. لدرجة أن اللعينة يقول ويلفظ أنفاسه الأخيرة لعبد الله بن مسعود، يا رواعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا عظيما. أيوة، ارتقى بالطاعة، ارتقى بالإسلام، ربنا رفعه وأذلك أنت، وبعد كده يلقى جيف منتنة في قليب بدر حتى أنتنت ريحه ونفر منه الناس. ليه؟ هي دي المعصية يا جماعة، المعصية خزي ومذلة، إنما الطاعة نجاة وعزة. فاللي عايز ربنا يعزه في الدنيا قبل الآخرة يطيع الله عز وجل، اسمع ده كويس. ولذلك أخي برهان ضرب مثالا جميلا جدا، وأود أن أضيف على المثال. إيه المثال؟ قال لكم في قضية الأنفار الثلاثة اللي بيشتغلوا في شركة، شغلهم نفس الشغل، آخر الشهر المفترض يطلع ياخد 1000 يورو، في آخر الشهر الشيف أعطى ده 500 رغم أنه اشتغل شغله، صح؟ قلت ظلم، صح؟ طيب أعطى الثاني 1000، قلت ده عدل، أعطى حقه. أعطى الثالث 2000، قلت ده فضل، صح؟ طب أنا عايز أضيف رجلا رابعا لهؤلاء الثلاثة، رجل لا يعمل في الشركة أصلا، ملوش علاقة بالعمل، ملوش علاقة بالشركة، ترى هل من حقه أن يأتي في آخر الشهر يقول أريد راتبا؟ هو ده السؤال. أنت ما بتشتغلش عندنا، عايز راتب إيه؟ ليس لك راتب عندنا لأنك لا تعمل عندنا. الله أكبر، إيه الجمال ده؟ آه تعالوا نشوف كده، يقول لك في جنة وفي نار، أيوة. الجنة للطائعين، أيوة. والنار للعاصين، أيوة. لأن الطائع يعمل عند الملك، الطائع يعمل عند الملك، الطائع بيحافظ على الصلوات، الطائع بيحافظ على الطاعات، الطائع بيسارع في البر والخير. إنما العاصي ما اشتغلش، العاصي حاربنا وبعد عن منهجنا. هل يجي في الأول لك أنا عايز أدخل الجنة أخذ الراتب؟ راتب إيه؟ ليس لك راتب عندنا، واضح؟ أنت لا تعمل عندنا، فكيف تقول يعني إزاي ده ظلم؟ ظلم؟ أنت اللي ظالم. ولذلك أقول لك وأنت تقرأ في كتب أهل العلم، احذر، احذر بعض الأقوال للمبتدعة كالمعتزلة ومن على شاكلتهم من أهل الجبر، يقول لك الله لا يسأل عما يفعل. نعم كلمة حق، وهم يسألون، نعم هذه آية. إذن الله تعالى لو أدخل جميع الطائعين النار يكون هذا بعدله، ولو أدخل العصاة الجنة يكون هذا بفضله. هذا كلام باطل، اصحى يا شيخ رياض، هذا كلام باطل، كلام أي والله باطل يا عم الشيخ. إزاي مش ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أيوه. لكن كما أقول لكم كلمة حق يراد بها إيش؟ باطل. دول بيأصلوا المنهجهم في الجبر، إن الإنسان لا قيمة له، لا اختيار له، واضح كده؟ يعني سواء أطعت أو عصيت في الآخر الله ممكن يدخلك النار أو يدخلك الجنة. هذا كلام ليس بصحيح. نقول لهم نعم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وقد أخبرنا في كتابه وعلى ألسنة رسله أنه شاء للطائعين الجنة وشاء للكافرين النار. يبقى مش ممكن اللي يطيعه يدخل النار، فهمتوا حاجة؟ ومش ممكن اللي يخالفه يدخلوا الجنة، فهمتوا حاجة؟ وصلت دي؟ لأنه عدل حكيم، والحكيم قال لنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال لنا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فخلاص شاء سبحانه للطائع الجنة، يبقى إن أطعت أبشر بجنة الله، ما تقولش بقى يدخلك النار. سبحانه سبحانه، إله عظيم حكيم، له إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. في الإرادة الشرعية قال لك الله يطيعني أدخله الجنة، يبقى لو أطعت أبشر، أبشر بالجنة. ها هتخلفه؟ قال لك كده نبئ عذابي، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وده يفتح أمام باب التوبة. الباب مفتوح مهما فعلت ومهما ابتعدت قرب، فإن ربك شرعا يريد لك التوبة، والله يريد أن يتوب عليكم. الله أكبر، إله عظيم بيفتح لك الأبواب يقول لك بس تعال قرب مننا عشان نكرمك. يبقى خلي بالك أو من بعض المقولات اللي بتنشر هنا وهناك ودي بتخالف معتقد أهل السنة، نقول لك لا، الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وسبحانه جل في علاه شاء أن يدخل أهل الجنة الجنة لهم أهل الطاعة وأهل المعصية سبحانه جل في علاه. طبعا عندما نقول المعصية أي الكفر وما يترتب عليه، أما معاصي أهل التوحيد كما تعلمون فهي في المشيئة، لأننا لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل أو ينكر معلومة من الدين بالضرورة. ولذلك في الحديث إذا دخل أهل النار النار، خلي بالك أوي من الحديث ده مهم أوي، إذا دخل أهل النار النار اجتمع معهم بعض عصاة الموحدين، يعني دخلوا معهم النار، خلي بالك من اللي جاي، لهم في المشيئة لهم ذنوب وليست هناك موانع تمنع تطبيق العقوبة عليهم في الآخر، فيجتمع أهل الكفر ويقولون للمسلمين ألم تكونوا من المسلمين؟ مش أنت كنت في الدنيا أهل إسلام؟ بلى. قال فهل نفعكم لماذا جئتم معنا؟ بيسألون طب لماذا أتيتم معنا في النار؟ يقولون ذنوب لنا أخذنا بها، عندنا معاصي وذنوب يعني بنطهر بسببها. يقولون لهم وهل نفعكم الإسلام؟ الله أكبر، وهل نفعكم الإسلام؟ أديكم جئتم معنا في النار أهو. فإذا بالرب جل جلاله يسمع قولهم وهو السميع، فيأمر بإخراج أهل الإيمان أو أهل الإسلام من النار وإدخالهم إلى الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا تبقى النار إلا لأهل الكفر فقط. يبقى عصاة الموحدين دي عندهم ذنوب مقصرين لكن عندهم التوحيد خالص، يعني إيه؟ يعني بيحافظ على صلواته وربنا يبارك فيه بيعمل الطاعات، ولكن أحيانا يقع في معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، بشر يصيب ويخطئ ماشي كده، هذا إن تاب في الدنيا تاب الله عليه وبدلت سيئته إلى حسنة. طب ما تابش وما كانش فيه حسنات يعني تمحو هذا الذنب، وما كانش عنده ابتلاءات كثيرة يعني تكفر عنه ذنب، وملوش شفاعة في الآخرة، هيدخل النار على الذنوب دي يطهر منها لكن لا يخلد فيها، فلا يخلد في النار إلا أهل الكفر والعناد. فاحفظ هذا جيدا ماشي كده. يبقى نقول لك الباب مفتوح، الباب مفتوح، اترك الأبواب الله يرضى عليك، اوعى لما تقع في ذنب تتمادى فيه أو تصر عليه، عجل بسرعة بتوبة. وعايز أقول لك حاجة مهمة قوي، احفظ معايا كويس، أنت مش مكانك الدنيا ولنا مكان الدنيا، احنا لنا موطن أصلي الجنة، احفظ ده كويس. أبونا آدم خلق فين؟ دخل فين؟ الجنة. فلما خالف نزل للتعب، نزل للدنيا مرحلة اسمها مرحلة اختبار فقط، مرحلة الاختبار دي هتعدي، هتعدي بس عليها مآلات، إما فوز وإما شقاء، احفظ ده كويس. أقرب لك القضية بمثال بسيط جدا، هنقول الشيخ زكريا مثلا يعني عنده امتحان مهم قوي عشان ياخد الدكتوراه، الامتحان مدته 3 ساعات، مدير له كتاب زي ده كده، هو ده منهجك تذاكره وقدامك سنة وهتخش تمتحن فيه، اجبت كويس هتاخد الدكتوراه، هيبقى ردك 100 100 وعندك سيارة خاصة وعندك سائق خاص وعندك فيلا وعندك قصوة زي الفل، وهتعيش كده ملك وحراسة خاصة ومش عارف ايه وخدم وحشم، بس تتعدي في الامتحان 3 ساعات ده وتجاوب على الكتاب ده خلاص كده. فهي الدنيا اللي هي السنة دي اللي مطالب فيها ان انا ذاكر الكتاب ده عشان اخد الدكتوراه، احفظ ده كويس، انت مش مكانك في الدنيا، انت جاي فقط عشان اختبار، هتقعد الفترة الدراسية دي في المدرسة او الشولة بتاعتك يا زكريا لمدة سنة، بعد السنة مش هينفع تقعد عندنا، هتمتحن نجحت هتاخد الدكتوراه مع السلامة واللي احنا وعدناك بكله هننفذه وزيادة. فشلت هتطرد من المدرسة ولا قيمة لك في المجتمع ومهان بين الناس وهنضيق عليك بقى خلاص كده زي ما انتوا عارفين ما هواش. طيب مش عايزين نتكلم يعني انتوا عارفين خلاص كده صح كده. يبقى زكريا اذا كان صاحب عقل هيعمل ايه؟ سنة. ده انا اتعب نفسي السنة دي عشان ده بعد كده حياة طيبة على طول مديدة. طيب لو ما عندوش عقل مش هيذاكر صح؟ ويخش وعاد بخفي حنين زي ما دخل زي ما خارج. ودي المشكلة الخطيرة جدا. يبقى أنت في الدنيا ليك فترة يا ولدي، أنت جاي للاختبار، أنت مش جاي عشان تقعد هنا تخلد فيها. اللي ما عندوش عقل فيه منه مخلد هنا فقاعد عايش من أجلها. لا 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 لا، أنا مش جاي لدي. يعني إيه؟ يعني سنة اتحمل فيها كل الابتلاءات بقى يا شيخ رياض. في السنة دي اتحمل سهر الليالي وتعب العينين وقلة الطعام عشان تذاكر، اتحمل كل المشكلات اللي محيطة بيك اللي احنا عايشينها في الدنيا. شوف أمراض وعلل وأوبئة وتعب وقتل وسفك دماء ودول تقوم ودول تخفض وشغلانة وظلم واضطهاد هي سنة بس ذاكر الكتاب وهتخش تمتحن ويكون النعيم الأبدي أو الشقاء الأبدي. فهمت القضية؟ يبقى لا تحزن على دنياك، والزم كتاب ربك كويس قوي، ذاكر كويس قوي علشان لما تمتحنك وتنجح في الكتاب ده اللي هو جامع القرآن والسنة نقول لك أبشر بخير يوم مر عليك إنها الجنة. آدي همسة الإيمان التي هي بعنوان الطاعة والمعصية، فأقبل وامضي ولا تلتفت. نعم.
Man sollte wissen, liebe Geschwister, wie wir vorhin kurz angesprochen haben, Gehorsam und Ungehorsamkeit gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Man sollte wissen, Ta'a, yani Gehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, bringt alles Gute mit sich in der Dunya und in der Akhira. Und diejenigen, die gehorsam sind gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, bekommen ebenfalls von Allah subhanahu wa ta'ala in dieser Dunya, bevor es im Paradies ist, den Schutz und das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Sünder ist derjenige, der Leid erlebt in der Dunya und in der Akhira, wenn er nicht die Vergebung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Und ebenfalls weder Schutz noch Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala. Deswegen schauen wir uns kurze Beispiele an von Menschen, die von der Ta'a, vom Gehorsam in der Gesellschaft etabliert wurden und hochgehoben wurden und Personen, die etabliert waren und einen hohen Stellenwert hatten, aufgrund der Sünde erniedrigt worden sind in der Gesellschaft. Und zwar sehen wir beispielsweise der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie der Sheikh erwähnt hat, yani in 23 Jahren hat er eine Umma gegründet. Eine Umma gegründet. Und die Da'wa hat angefangen mit wenigen Personen. Die Da'wa hat angefangen mit wenigen Personen. Eine dieser wenigen Personen ist beispielsweise Bilal radiallahu anhu. Yani man sollte wissen, Bilal radiallahu anhu war yani ein Sklave aus Abyssinien gewesen, ein Habashi, der unterdrückt war, der yani ein richtiger Sklave war, so wie man einen Sklaven kennt. Und wurde erniedrigt und gemacht und gemacht und gemacht. Nachdem er yani zum Islam konvertiert ist, und ihr kennt dieses Ereignis, diese Geschichte, yani wie er gefoltert worden ist und wie er bestraft worden ist und so weiter und so fort, einfach nur aufgrund von der Religion. Und trotzdem ist er standhaft geblieben. Und nachdem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ausgewandert ist und dann yani nach dieser Zeit zurückgekommen ist und Mekka erobert hat, ja, sehen wir, dass Bilal radiallahu anhu, einer der ein Habashi war, ja, der in der Gesellschaft sozusagen als nichts angesehen worden ist, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, geh hoch sozusagen auf die Kaaba und rufe den Adhan. Geh hoch und rufe den Adhan. Yani nach diesen hohen Stellenwert hat er bekommen, nachdem er eigentlich erniedrigt war in der Gesellschaft. Aber jetzt ist er was Hohes geworden. Und die Da'wa hat mit so wenigen angefangen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat mit plus minus yani 120.000 Muslimen ja, Mekka danach erobert. Und so war dann der Stellenwert von Bilal radiallahu anhu. Wir erwähnen ein weiteres Beispiel von einer Person.
Okay.
dann erwähnen wir ein weiteres Beispiel, ja, wie beispielsweise Abu Jahl, ja, der eine hohe Position hatte in der Gesellschaft, der eine etablierte Position hatte, der Ansehen hatte unter den Menschen und wie dieser erniedrigt worden ist. Und wie der Sheikh erwähnt hat, in der Schlacht von Badr, ja, war es so gewesen, dass er ja nie umgebracht worden ist. Und er hatte eine Art und Weise gehabt, yani Abu Jahl, der hat immer über Abdullah ibn Mas'ud, er hat immer über Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, immer ja nicht schlecht über ihn geredet und gesagt hat, du Hüter der Schafe sozusagen, du Hüter der Schafe sozusagen. Warum? Weil er sich lustig gemacht hat über ihn. Zu dieser Schlacht war es so gewesen, dass er umgebracht worden ist und Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu ist ja yani auf seine Brust gestiegen. Und dann hat man gesehen, was? Wie Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu in der Position auf einmal höher war und auf wem gesessen hat? Auf der Brust von Abu Jahl. Auf wen hat er gesessen? Auf der Brust von Abu Jahl. Hier sehen wir, liebe Geschwister, wie die Gesellschaft und wie der Islam Menschen anhebt und Menschen erniedrigt. Und es besteht kein Zweifel darüber, dass Bilal radiallahu anhu so eine hohe Position in der Gesellschaft bekommen hat und in der Ummah bekommen hat, aufgrund des Gehorsams zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt ebenfalls keinen Zweifel darüber, dass Abu Jahl so eine niedrige Position bekommen hat und so erniedrigt worden ist aufgrund der Sünde gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und so sehen wir das ebenfalls bei der Eroberung von Mekka, als sie eingekommen sind. Ja, und so hat man gesehen, dass die ungläubigen Mekkaner auf einmal ruhig gewesen sind. Diejenigen, die vielleicht eine hohe Position hatten, wurden auf einmal sehr, sehr klein, ja, und waren ruhig und konnten nichts mehr machen. Das ist, liebe Geschwister, wie der Gehorsam Menschen anhebt und wie die Sünden Menschen erniedrigen. Ebenfalls, wie der Sheikh erwähnt hat, möchte er ein Beispiel geben. Und das Beispiel hat anscheinend der Bruder Burhan eben schon im Vortrag erwähnt, zu den drei Personen, die in einem Unternehmen arbeiten. Ja, wie ist es, dass der Erste am Ende des Monats 500 Euro bekommt und der Zweite bekommt beispielsweise 1.000 Euro und der Dritte bekommt 2.000 Euro. Der Sheikh möchte eine vierte Person hinzufügen, einstellen, ja, und zwar eine Person, die am Ende des Monats überhaupt nichts bekommt. Warum? Weil er nichts gemacht hat. Er hat überhaupt nichts gemacht. So kann er nicht verlangen und sagen, gib mir auch, wenn es nur 10 Euro sind. Warum? Weil er nichts gemacht hat. Und so wird er im Endeffekt nichts bekommen an Belohnung. Deswegen, liebe Geschwister, sollte man sich dessen bewusst werden. Und was der Bruder Burhan im Vortrag erwähnt hat, bezüglich eines Verses, möchten wir diese Sache etwas näher verdeutlichen, erläutern, nicht, dass der ein oder andere ein falsches Verständnis bekommt. Und zwar bezüglich dem Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung sagt, er wird nicht nach seinen Taten gefragt, aber sie werden befragt. Ja, er wird nicht nach dem gefragt, was er tut, aber sie werden befragt. Dieser Vers, liebe Geschwister, ist so klar, wie er scheinen mag, aber ebenfalls bedarf er einer gewissen Erläuterung. Und zwar sehen wir, dass verschiedene Abspaltungen diesen Vers einfach so genommen haben. Es ist Fakt, Allah subhanahu wa ta'ala wird nicht befragt, aber der Mensch wird befragt. Und dann sagen sie, wenn Allah subhanahu wa ta'ala alle in die Hölle schmeißt, dann ist es gerecht und er wird nicht befragt. Und wenn er alle ins Paradies wirft, so ist es auch gerecht und er wird nicht befragt. Aber dies ist eine falsche Ansicht. Dies ist ein falsches Verständnis bezüglich dieses Verses. Denn Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns bei, derjenige, der gute Taten vollzieht, ja, dem erleichtert Allah subhanahu wa ta'ala die Wege und dieser bekommt das Paradies. Und derjenige, der ungehorsam ist gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, bekommt alles erschwert und dann im Endeffekt die Bestrafung im Höllenfeuer. Ja, wir sagen nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala, ja, natürlich, was Allah subhanahu wa ta'ala will, das wird geschehen. Aber wir erhaben es Allah subhanahu wa ta'ala, dass wir sagen, dass er, wenn er will, alle ins Höllenfeuer schmeißt. Natürlich, das ist Fakt, aber erhaben es Allah subhanahu wa ta'ala darüber. Denn er bringt uns bei, derjenige, der gehorsam zeigt und der gute Taten vollzieht, der bekommt die Belohnung und das Paradies. Und derjenige, der ungehorsam zeigt und Sünde zeigt, der bekommt die Bestrafung. Ja, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, natürlich mit dem Zusatz, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm nicht vergibt. Deswegen ist es wichtig, wenn wir Muslime diesen Vers hören und das richtige Verständnis haben bezüglich dieses Verses, dass wir wissen, dass jeder von uns betroffen sein kann von der Sünde. Ja, aber das Wichtige ist, dass man dann mit der Tauba sich beeilt, ja, die zurückkehren sollte zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wie bekannt ist, die Höllenbewohner werden in die Hölle gesteckt mit manchen von den Muslimen, manche, die Allah subhanahu wa ta'ala angebetet haben, aber sie haben sehr, sehr viele Sünden und so werden sie mit ihnen gemeinsam ins Höllenfeuer eintreten. Und dann werden die Höllenbewohner, yani so lustig, wie sie sich auch machen wollen, werden sagen, seid ihr denn etwa keine Muslime? Und dann werden die Muslime sagen, doch, wahrlich, wir sind Muslime. Und dann werden sie gefragt, ja und warum seid ihr dann im Höllenfeuer? Ja, guck mal, subhanallah, der hat hier die Bestrafung und gibt sich immer noch nicht damit zufrieden, sich um seine eigenen Nefs zu kümmern und trotzdem fragt er weiterhin. Ja, und dann wird er sagen, aber warum seid ihr im Höllenfeuer? Weil, yani, ihr seid Muslime, okay, aber warum seid ihr im Höllenfeuer? Und dann sagen sie, aufgrund von manchen unserer Sünden. Und dann werden sie sagen, hat der Islam euch denn etwa nichts genutzt? Hat der Islam euch etwa nichts genutzt? Und dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache hören und wir befehlen, nimmt meine Diener raus und steckt sie ins Paradies. Nimmt meine Diener raus und steckt sie ins Paradies. Dies zeigt uns, liebe Geschwister, wenn wir über den sündigenden Muslim sprechen und sagen, dass er Bestrafung bekommen kann, dann kann er eine zeitlich begrenzte Bestrafung bekommen. Denn kein Muslim, der Allah subhanahu wa ta'ala anbetet und das Glaubensbekenntnis verinnerlicht hat, wird ja auf ewig in der Hölle bleiben. Und wenn er reinkommt, dann aufgrund von manchen seiner Sünden und dann wird er ins Höllenfeuer kommen, um seine Strafe abzusetzen, aber er wird nicht auf ewig im Höllenfeuer sein. Und dies bringt uns bei, okay, ich kann ebenfalls davon betroffen sein, ich sündige, ich zeige Ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, so muss ich mich beeilen mit der Tauba, um zurückzukehren zu Allah subhanahu wa ta'ala. Denn was der Sheikh erwähnt, liebe Geschwister, jeder von uns sollte wissen, ja, diese Dunya ist vergänglich. Egal wie oft man schon diesen Satz gehört hat, aber es wird Zeit, dass wir diesen Satz verinnerlichen. Ja, diese Dunya ist vergänglich. Es sind einige Tage und dann werden sie vergehen. Und wichtig ist es in diesen Tagen, alles zu ertragen auf dem Wege zum Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala, um dann im Endeffekt das Paradies zu bekommen. Wie der Sheikh erwähnt, wenn beispielsweise, wo ist Zakaria, ist er noch da? Zakaria ist weg. Dann machen wir Ersen, ja, macht eine Doktorarbeit beispielsweise. Ja, glaube ich nicht, aber sagen wir jetzt einfach mal so. Ja,
Zakaria hin.
Wohin, Mujud?
Ich schaue dir im Mطبخ.
Ah, Doktor auf dem Mطبخ. Ja, Zakaria macht eine Doktorarbeit. Komm, weg von dir, wir machen Zakaria. Ja, Zakaria macht eine Doktorarbeit sozusagen. Und der Professor sagt ihm, du hast ja dieses Buch, ja, und du hast ein Jahr lang Zeit, dich auf dieses Buch vorzubereiten. Und dann wirst du über dieses Buch 3 Stunden lang befragt. Und wenn du deine Doktorarbeit bekommst, dann bekommst du den besten Job, den du dir vorstellen kannst. Du bekommst einen Fahrer, du bekommst das schönste Auto, du bekommst eine Villa, du bekommst und das Ganze auf Ewigkeit. Nein, die Bedienstete und alles. Und die schönste Ehefrau. Ja, ja, das gefällt euch, ja? Ja, ja, hier kommen wir wieder zurück. Und wenn er ja nicht besteht, dann wird er nichts von dem bekommen. Ja, dann wird er überhaupt nichts bekommen. Und wird elend leben. Und die Menschen werden sagen, guck mal, das ist der, der sein Studium und seine Doktorarbeit nicht gepackt hat. Und der ist so, und der ist so, und der ist so. Aber wenn er es packt, bekommt er auf Ewigkeit. Ja, so lange er lebt, bekommt er auf jeden Fall alles, was er will. Ja, und er sagt ihm, ein Jahr lang hast du Zeit, dich auf dieses Buch vorzubereiten. Ich bin mir sicher, jeder von uns würde es in Kauf nehmen, die Nächte wach zu bleiben, um mit Augenringen morgens aufzustehen und müde zu sein und Kaffee zu konsumieren ohne Ende. Hauptsache, er bleibt wach. Ja, aufgrund dessen, dass er sich auf dieses Buch vorbereitet, um dann die Fragen richtig beantworten zu können. Und ähnliches ist es mit der Dunya, liebe Geschwister. Die Dunya soll uns nicht täuschen, auch wenn wir sagen, boah, das ist so lange und man lebt so lange. Allah, yani, egal wie lange du leben wirst, sie wird auf jeden Fall vorbeigehen. Und dann wirst du befragt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und er hat dir Bücher gegeben und er hat dir alles gegeben und hat dich darauf hingewiesen, dass du geprüft wirst. So ist es nicht mehr als fair, dass Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wenn er diese Fragen richtig beantwortet, bekommt er Belohnung. Und wenn er sie nicht beantwortet, bekommt er keine Belohnung und eventuell Bestrafung. Deswegen, liebe Geschwister, sollten wir uns bewusst werden, dass diese Dunya vergänglich ist und wir uns entscheiden können zwischen Gehorsam und Ungehorsam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. So mögen wir von denjenigen sein, die sich für den Gehorsam entscheiden, um im Endeffekt das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen und den Eintritt ins Paradies.
Ich brauche von euch 5 Minuten, weil es eine wichtige Erfahrung gibt, die ich in den letzten 5 Minuten وتحتاج منكم إلى كتابة فانتبهوا كلهم كانش يمسكوا القلم عشان في فائدة ولا في الآخر
يعني der Sheikh erwähnt ان شاء الله geht das Ganze nur noch 5 Minuten und es wird ein sehr sehr wichtiger Vorzug erwähnt, so sollte jeder versuchen ihn aufzuschreiben, damit wir davon profitieren ان شاء الله.
قبل ان اذكر لكم الفائدة اود فقط التنبيه على المثال الذي ضربه الاخ برهان وما أضفته له. قلنا برهان ذكر في المثال شركة لها الشيف وتحت منه عماله، المفترض كلهم ياخدوا 1000 يورو في الشهر، جاء آخر الشهر كلهم اشتغلوا، ادل ده 500 وادل ده 1000 وادل ده 2000، كلام جميل. خلي بالك كلهم بيشتغلوا، بعضكم قال الأول في ظلم صح، والتاني قال خد حقه، والتالت زاد عن حقه صح. لا، والأول ما فيش ظلم ولا حاجة. انتبه معي جيدا، لله المثل الأعلى، أهل الجنة درجات، هناك السابقون وهناك المقربون وهناك أصحاب اليمين. مرة ثانية، أهل الجنة درجات، هناك السابقون دول في أعلى المنازل، دول اللي خدوا 2000 يورو، يعني كان فوض ياخدوا 1000 خدوا كام؟ 2000. شوف بقى الأنبياء والمرسلين وعدد أعلى المنازل. في بعد كده اللي هم اشتغلوا وخدوا حقهم مثلا، يعني خدوا 1000 ماشي كده؟ طيب، ويمكن أحيانا مش 1000 بس، ممكن ياخد علاوة كذا مش عارف ايه، يعني الأمور برضو بتتزبط شوية إذا كان منضبط في عمله قوي، فده اسمه المقرب. في بقى جماعة اشتغلوا لكن أحيانا كان في عندهم ايه تقصير، يعني مش قوي، مش أعمالهم اللي هي يعني، فدول اللي خدوا 500، لكن في الخير برضو موجودين في النعيم، لكن درجاتهم أقل ايه ممن سبقهم. عشان كده قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. لازم تسارع، فانت لا تدري، ممكن عمل يسير اللي جنبك بيصلي معاك يرتفع فوق منك درجات بإخلاصه وصدقه، وانت العملية قصرت شوية مشكلة. نيجي بقى اللي ما اشتغلش بقى خالص، ده اللي ضاع. خش بقى الكفار والمنافقون نفاق عقدي، والمشركين والملحدين، كل دول شكرا مع السلامة، انتوا ما اشتغلتوش ذك. أما عن الفائدة، أخويا برهان ذكر في أثناء الموضوع اسم صحابي طلحة بن عبيد الله، وهو أحد المبشرين بالجنة العشرة. كنت بتناقش أنا والمترجم الشيخ رياض أثناء المحاضرة عن العشرة المبشرين بالجنة، وفعلا الغالب منا يجد صعوبة في حفظ أسمائهم أو تجميعها عندما يسأل، فقلت له يعني ممكن نجمعهم عن طريق حروف الهجاء فنرتاح شوية. شيل الواد الصغير ده بيوقع الكاميرا علينا. فقلت هنجمع العشر أسماء الآن في فائدة مهمة قوي عن طريق الأحرف الهجائية بحيث يسهل عليك الأمر تتذكرهم بسرعة. امسك قلمك معايا واكتب، اللي بالعربي يكتب معايا الآن، والألماني برضه يمسك هيكتب لما يترجم المترجم. وهنبدأ بترتيب الأحرف الهجائية. خلاص كده، هناخد حرف الألف أ. خلاص كده، حرف الألف في معانا 3 أسماء بحرف الألف، احفظهم معايا قوي، اكتب معايا الآن بحرف الألف يساوي، اكتب ألف يساوي دراي 3. الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. 2 أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة ابن الجراح. رقم 3 الزبير ابن العوام، الزبير ابن العوام. كم دول؟ 3 بحرف الآ، أبو بكر الصديق، أبو عبيدة ابن الجراح، الزبير ابن العوام. طيب ننتقل للحرف التالي في ترتيب الأحرف الهجائية وفق أسماء العشر، ونأخذ حرف السين. بحرف السين عندي 4، عفوا سيب السين دلوقتي لسه، السين، لا السين في العين طيب ناخد حرف السين الأول، عندي 2، عفوا حرف السين عندي 2، يبقى اكتب سين تساوي صفاي. بحرف السين مين؟ 1 سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. الثاني سعيد ابن زيد. سعيد ابن زيد. يبقى عندي كم في حرف السين؟ اثنان. يبقى عندي سعد ابن أبي وقاص وعندي سعيد ابن زيد. طيب شوف الحروف اللي بعد كده على أسماء الموجودين العشرة. نأخذ حرف العين. حرف العين أربعة. عين يساوي فيا. واحد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اثنان عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. ثلاث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. رقم أربعة أيوة شفت الصحيح هو عبد الرحمن ابن عوف. يبقى كان بحرف العين أربعة عمر عثمان علي عبد الرحمن ابن عوف. يبقى خلي بالك خدنا في حرف الألف ثلاثة واثنين في حرف السين يبقى خمسة فنف وكمان أربعة في حرف العين يبقى نوين. فاضل إيه؟ واحد فقط حرف الطاء. بحرف الطاء يساوي واحد اللي ذكره برهان في درسه طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله. يبقى حضرتك عندك أربع حروف في الهجاء احفظهم بأسماء الصحابة العشرة. الألف تحت منه ثلاثة، السين تحتها اثنين، العين تحتها أربعة، الطاء تحتها واحد. جمعنا لك العشرة في أحرف الهجاء تيسيرا عليك عشان تقدر تحفظهم. والدرس القادم لعلي أسألكم، وبكده أختم اللقاء وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. نعم.
Also, liebe Geschwister, inshallah sind wir schon am Ende des Vortrags angekommen. Bevor der Vorzug erwähnt wird, den der Sheikh versprochen hat, möchte der Sheikh noch eine kurze Sache erwähnen bezüglich dem Beispiel, was der Bruder Burhan gegeben hat, den drei Personen, die im Unternehmen arbeiten. So haben wir erwähnt oder so wurde erwähnt, dass wenn der eine 500 bekommt, dass es ungerecht ist. Und wenn der eine 1000 Euro bekommt, so ist es gerecht. Und wenn der eine 2000 Euro bekommt, dann ist es ebenfalls eine Art der Ungerechtigkeit, weil er mehr bekommt, als die anderen eigentlich bekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala gebühren die höchsten Beispiele und erhaben es Allah subhanahu wa ta'ala über jegliches Beispiel. Wenn wir das Beispiel jetzt geben bezüglich den Paradiesbewohnern zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann werden wir feststellen, dass es keine Ungerechtigkeit geben wird. Ja? Und zwar der Dritte, der 2000 Euro bekommt, eigentlich sollte er 1000 bekommen, aber er bekommt 2000 aufgrund seiner Vorzüglichkeit. Er ist in den höchsten Stufen des Paradieses mit den Gesandten und Propheten, weil er sehr, sehr viel gemacht hat und so weiter und so fort. Ja, keine Art des Ungerechtseins. Ja, warum? Weil er Taten vollzogen hat, die ihm diese Position gebracht haben. Und der andere hat 1000 Euro. Ja, er hat viel Gutes gemacht, vielleicht mal hier und da ein bisschen mehr gemacht und so weiter, aber jetzt nicht so viel Besonderes. Deswegen bekommt er seine normale Stufe. Und derjenige mit 500 bekommt ebenfalls Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, vielleicht ebenfalls im Paradies, aber er hat ja wenig vielleicht gemacht und so weiter und so fort. Aber es ist immer noch Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja? Und der vierte ist derjenige, der gar nichts gemacht hat. Und der kann nicht erwarten, dass er überhaupt irgendwas an Belohnung bekommt. Dass er überhaupt irgendwas an Belohnung bekommt. Jetzt kommen wir zum Vorzug und dann beenden wir den Vortrag bezüglich einer Geschichte, die der Bruder am Vortrag erwähnt hat. Ein sehr, sehr wichtiger Vorzug. Ja? Am nächsten Unterricht wird man danach gefragt. Ja? Und zwar ist dies
ein...
Und ihr müsst das schreiben.
Schreiben. Bleistift. Ja.
Und es ist ja sozusagen eine kleine Eselsbrücke, um sich Bestimmtes zu merken. Der Bruder hat die Geschichte erwähnt von Talha ibn Ubaydullah, ja, radiallahu anhu, der zu den zehn gehört, die das Paradies versprochen bekommen haben. Der zu den zehn gehört, die das Paradies zu Lebzeiten versprochen bekommen haben. Wie viele sind es, die dieses Paradies versprochen bekommen haben? Wer weiß es? Wie viel? Zehn Stück. Ja, zehn Stück haben zu Lebzeiten das Paradies bekommen. Das Problem ist, vielen fällt es schwer, sich diese Namen zu merken, auch wenn man diesen Namen schon der Sheikh erwähnt, dass man ein richtiges Verständnis diesbezüglich hat. Es gab mehr als zehn, die zu Lebzeiten das Paradies versprochen bekommen haben. Ja, aber diese 10, die jetzt erwähnt werden, sind diejenigen, die in einer Überlieferung vorkommen. Ja, aber diejenigen, die zu Lebzeiten, wie Hassan al-Hussein, wie der Sheikh erwähnt hat, wie Bilal radiallahu anhu und viele Sahaba, die haben auch zu Lebzeiten das Hadith bekommen, aber die 10 sind so bekannt, warum? Weil sie in einer Überlieferung vorkommen. Ja, nicht, dass jemand ein falsches Verständnis hat und sagt, es sind nur 10, sondern es sind mehr, aber die 10 in einer Überlieferung. Viele von uns oder vielen von uns fällt es sehr, sehr schwer, sich diesen Namen zu merken. Und jetzt kommt eine kleine Eselsbrücke, um sich diesen Namen besser zu merken, für die arabischsprachigen Sprachen natürlich ein bisschen besser, wegen den arabischen Buchstaben. Aber man kann ja mitschreiben. Und zwar lernen wir diesen Namen auswendig, und das wird nächsten Unterricht abgefragt, lernen wir diesen Namen auswendig anhand von den Anfangsbuchstaben. Anhand von den Anfangsbuchstaben. Wir haben den Buchstaben Alif und den Buchstaben Sin und den Buchstaben Ain und Ta. Ja, diese 4 Buchstaben. Diese 4 Buchstaben. Es gibt mir die 10 fangen alle mit einem von diesen Buchstaben an. Und wir beginnen mit Alif, ja?
Nun A.
A. Ja, für die Deutschen A, für die Arabischen Alif. Wir beginnen an mit dem, und zwar mit Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Beginnt mit Alif, beginnt mit A. A wie Abu Bakr. Ja? Der nächste mit A ist Abu Ubaida ibn al-Jarrah. Ja? Auch A, ja? Abu, Abu, Alif und A im Deutschen. Ja? Und der dritte ist Az-Zubayr ibn al-Awwam. Ist der dritte, radiallahu anhu. Ja, ist der dritte. Also Alif haben wir Abu Bakr, Abu Ubaida ibn al-Jarrah und Az-Zubayr ibn al-Awwam. 3 Stück. Ja? Bei Alif. Mit dem Buchstaben Sin, ja, oder mit dem Buchstaben S hat man Sa'd ibn Abi Waqqas und man hat Sa'id ibn
Zayd.
Sa'id ibn Zayd. Ja?
2.
Haben wir 2. Sa'd ibn Abi Waqqas und Sa'id ibn Zayd. Haben wir 2 mit dem Buchstaben S. Und Ain haben wir Umar ibn al-Khattab.
Und 4. 4 bil Ain.
4 mit dem Buchstaben Ain. Ja, natürlich den Buchstaben Ain jetzt ins Deutsche zu übersetzen, kann man sich jetzt kann man Stunden üben. Aber ihr wisst, A wie Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu und Uthman ibn Affan radiallahu anhu und Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu und Abdurrahman ibn Auf. Diese haben wir, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib und Abdurrahman ibn Auf, haben wir wie viel? Haben wir 4. Und dann kommt der letzte, denn wenn man durchzählt, die ersten waren 3 und dann kommen 2, das sind 5 und dann kommen 4, das sind 9, bleibt noch einer und das ist Talha ibn Ubaidullah. Also, genau. Also haben wir Alif, Sin, Ain und Ta oder zu Deutsch A, S, O, ja, oder T. Ja, ihr wisst, was gemeint ist. Und Ta.
Ja.
Okay, das sind die 10, die in diesem Hadith vorgekommen sind und das wird inshallah abgefragt.
Möge Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.